Ingrid, darf ich dich bitten, dass du dir kurz vorstellst, was machst du, in welchem Unternehmen bist du und ja.
Ja, mein Name ist Ingrid Felber-Gradwohl, bin seit jetzt rund 3 Jahren Innovationsmanagerin bzw. leite die Abteilung Innovationsmanagement bei Weizer Parkett. Und Weizer Parkett ist ein sehr altes Unternehmen und es gibt es seit 1831, haben seit der Unternehmensgeschichte, ich meine Geschichte, das 1831 waren die ersten Dokumente, wo Weizer Parkett erwähnt worden ist oder Weizer generell, und haben seitdem aber schon mehrere Entwicklungsstufen hinter uns, was irgendwie davon zeugt, dass wir doch trotz Alter ein sehr wandlungsfähiges Unternehmen sind. Wir haben angefangen mit Sägewerk, Holzhandel, Furniere, haben Anfang oder nach dem Zweiten Weltkrieg Holzspulen exportiert in die ganze Welt, sind dann irgendwie zu Parkett gekommen und haben das aufgebaut, wo wir es heute sind. Einer von den größeren Parkettherstellern in ganz Europa. Und wir exportieren auch heute wieder weltweit unsere Waren und Produkte, und da sind wir sehr stolz drauf. Ja, und vielleicht noch kurz zum Thema Innovation. Unsere Innovationsabteilung im Unternehmen gibt es jetzt seit 2010. Das ist ein sehr langer, steiniger Weg bereits hinter uns, kann man so sagen. Wir sind insgesamt sind wir 6 Personen sind in der Abteilung, wobei man ehrlicherweise aber sagen muss, dass diese 6 Personen jetzt nicht Vollzeit für Innovationsprojekte arbeiten oder Innovation generell, sondern halt jeder so auch seine Alltagsaufgaben dabei hat. Einfach, dass man sagt, okay, die Hälfte der Arbeitszeit ungefähr geht für Innovationsprojekte und die andere Hälfte für Alltagsaufgaben drauf.
Wie habt ihr es dann auch geschafft, dass diese Ressourcen dann auch frei geworden sind? Weil die Personen waren ja zu 100% im Tagesgeschäft drinnen. Und plötzlich werden sie zu 50% rausgezogen. Wie habt ihr denn das geschafft, diese Ressource frei zu bekommen?
Also ich glaube, wenn man sagt, das wäre von Top-Down angetrieben worden, hätte es nicht funktioniert. Könnte man nicht vorstellen. Es ist in dem Fall so gewesen, dass der Eigentümer des Unternehmens an meinen Chef, den jetzigen Geschäftsführer, angetreten ist und gesagt hat, wir sollten uns mit dem Thema Innovation beschäftigen. Und mein Chef sollte sich damals überlegen, wie das funktionieren könnte. Und diesbezüglich ist dann eben auch diese Innovationsabteilung geboren worden.
Und von wo kommen diese Personen, die jetzt im Innovationsteam sind?
Unterschiedlich. Also ich habe jetzt da im Wesentlichen Experten aus verschiedensten Parkett- oder holzrelevanten Bereichen. Das eine ist ein gelernter Zimmermann und Tischler. Das andere ist ein Oberflächentechniker. Und dann habe ich auch noch einen Holzwissenschaftler im Team. Und zusätzlich habe ich einen Verfahrenstechniker bei mir im Team. Beziehungsweise auch eine Dame, die schon verschiedenste Unternehmenspositionen durchgemacht hat und auch Tischler gelernt hat. Also so quasi verschiedenste Experten, sagen wir mal so.
Du selbst hast ja auch Innovationsmanagement studiert, das heißt, du
Genau.
kennst dich mit Methoden aus, mit Vorgehensweisen aus, mit den verschiedensten Innovationstechniken aus. Wenn du jetzt dieses Team betrachtest mit allen Kompetenzen, die da mit drinnen sind, und die sind ja sehr vielseitig, ja, was ermöglicht dir das als Leitung des Innovationsmanagements, dass dein Team so vielfältig und vielseitig ist?
Der große Vorteil daran ist einfach, dass ich jetzt, wenn ich neue Themen angehe, schon sehr viel Kompetenz im Team habe, die jetzt nicht großartig von anderen Unternehmensbereichen oder von extern zuziehen muss. Das ist mal ein wesentlicher Faktor. Wobei man immer unsere Innovationsprojekte zu einem gewissen Grad unternehmensweit behandeln, sei es jetzt die Businessplanphase mit der Finance and Controlling Abteilung oder sei es jetzt die Prototypenfertigung mit der Produktion. Also das passiert durchaus immer bei jedem Projekt, aber auch die Einbindung von Forschungsinstituten oder von anderen Projektpartnern ist gang und gäbe bei uns, weil man einfach, auch wenn man ein relativ breites Expertenwissen hat, das nicht immer verfügbar hat, was man halt alles gerade für ein Innovationsprojekt braucht, weil Innovation bedeutet halt, dass man sich mit neuen Dingen beschäftigt, die halt standardmäßig nicht immer da sind.
Das wäre jetzt auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wie definiert ihr im Unternehmen überhaupt Innovation? Was bedeutet für euch Innovation?
Wir haben eine relativ klare Trennung zwischen inkrementelle Weiterentwicklungen, inkrementelle Innovationen und progressive, radikale Innovationen. Die inkrementellen Entwicklungen, wo bei uns zum Beispiel neue Farben für Parkett hineinfällt, neue Formate, neue Verlegemuster zum Beispiel oder neue Parkett-Techniken oder Aufbauten, das ist alles bei uns im Produktmanagement integriert.
Das heißt, damit hast du eigentlich nichts zu tun. Nein. Im Innovationsmanagement,
okay. Genau, das ist maximal, dass da vielleicht einmal die Anforderung kommt, bitte prüft mir das auf Herz und Nieren. Wir haben da auch ein internes Innovations- und Prüflabor aufgebaut, das auch bei mir dran ist, wo man dann einfach Produkte auf Herz und Nieren prüfen, ob der die Alltagsbelastungen standhaltet. Mhm. Das ist dann quasi die Verknüpfung aus dem Produktmanagement raus. Aber sonst haben wir da jetzt relativ wenig damit zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite sind eben diese progressiven und radikalen Innovationsprojekte, die sind dann definitiv bei mir angedockt. Die haben dann wenig mit dem Kerngeschäftpaket zu tun, bis gar nichts.
Und wie kommt ihr da zu Ideen? Also was macht ihr, um zu progressiven, radikalen Ideen zu kommen?
Ich glaube, der Leitsatz beim Reden kommen die Leute zusammen ist da am zutreffendsten.
Okay.
Es hat zu Beginn der Innovationsabteilung natürlich auch Innovationsworkshops gegeben, Ideenworkshops zu verschiedensten Themen, allgemein gehalten, spezifisch gehalten und so weiter und so fort. Aber die ganzen Projekte, die derzeit bei mir laufen, sind alle durch Netzwerk entstanden, durch Kommunikation mit verschiedenen Partnern oder Netzwerkforschungspartnern zum Beispiel, also Gespräche mit Ioneum Research zum Beispiel, kann man da nennen, oder über Verknüpfungen zur BOKU in Wien. Und ja, es ergeben sich dadurch einfach durch diese Netzwerke, was ein wesentlicher Bestandteil von Innovationsmanagement ist, immer wieder Projektideen, wo man dann diese langsam knetet, immer größer werden lässt, immer weitere Befürworter und Interessenten mit hineinzieht und dann irgendwann wird es einmal ein Projekt. Mhm. Also das ist so die, so rückblickend betrachtet, die übliche Vorgehensweise gewesen.
Und die erfolgsversprechendste.
Wo auf jeden Fall mal ein relativ interessantes Projekt rausgekommen ist, weil solange sie niemand wirklich für eine Projektidee begeistert, ist sie zum Sterben verurteilt.
Du sagst, glaube ich, einen wesentlichen Punkt, dieses für eine Idee begeistern. Ne? Das heißt ja, du musst ja einerseits natürlich wahrscheinlich auch irgendwelche Geldgeber für diese Projekte bekommen, also Führungsebene, ja, Geschäftsführung. Auf der anderen Seite brauchst du ja die Mitarbeiter, die da mitziehen und begeistert hinter dieser Idee stehen. Ja?
Das Wesentlichste ist die Budgetfreigabe. Mhm. Dass ich meine Mitarbeiter dazu animiere und motiviere, dass sie dort mitmachen, ist jetzt nicht so die große Hürde, hätte ich jetzt einmal gesagt.
Die sind alle freiwillig wahrscheinlich im Team, oder? Gehe jetzt einmal davon aus.
Ja. Die sind nicht zwangsweise dort, sagen wir so.
Und damit natürlich ist es ihnen auch ein Bedürfnis, da mitzumachen.
Ja, klar. Und vor allem, sie haben alle auch die persönliche Bestrebung, an neuen Dingen zu arbeiten.
Ach, schön.
Das ist, glaube ich, einfach ein Teil des Mitarbeiterprofils, hätte ich jetzt mal gesagt.
Aber das Thema Budgetfreigabe ist halt auch ein Thema. Man muss überzeugen mit der Idee, damit es so ein Projekt werden kann. Ja?
So ist es. Es gibt dann natürlich, also bei uns gibt es halt so einen Pool oder einen Budgettopf, einen kleinen Budgettopf, wo man einfach sagt, okay, mit dem kann ich mal schnell und einfach was ausprobieren. 100 Euro, ein bisschen Material besorgen und das einmal testen. Das ist jetzt nicht irgendwie zweckgebunden, dass ich sage, okay, das muss jetzt genau für das verwendet werden, sondern darauf kann ich einfach zurückgreifen, um einmal irgendwas auszuprobieren. Sei es jetzt da eine neue Idee oder da ein neuer Prototyp oder so irgendwas, das kann man dort daraus machen. Aber sobald das irgendwie in größere Beträge geht, ich sage jetzt einmal einfach ein paar tausend Euro oder so, ist es einfach notwendig, dass da eine entsprechende Budgetfreigabe dafür da ist und das ist dann halt Geschäftsführungsebene.
Jetzt habt ihr natürlich schon einen Vorteil, dass ihr in der Geschäftsführung auch jemanden sitzen habt, der sich mit dem Thema Innovationsmanagement sehr intensiv beschäftigt hat. Ja?
Das ist definitiv ein Vorteil.
Wer entscheidet bei euch eigentlich, ob es weitergeht oder nicht, so eine Projektidee?
Wir haben da ein mehrstufiges Verfahren. Wir haben da das vor 3 Jahren das BIC-Innovationsmodell, das Grazer Innovationsmodell implementiert bei uns über eine Studentenarbeit vom FH Campus 02. und sind da, also wir haben vorher schon einen Stage-Gate-Prozess gehabt, aber durch dieses Innovationsmodell ist das noch ein bisschen besser und verfeinert worden, weil das ist genau das, woran, sagen wir so, das Modell hat genau das implementiert, wo wir bei unserem alten Prozess eigentlich gescheitert sind und wo wir gesagt haben, okay, da war ein Verbesserungsbedarf, dass man sagt, okay, je nach Größe des Projekts oder je nach Innovationsgrad des Projektes brauche ich eigentlich mehr oder weniger Entscheidungsstrukturen.
Vielleicht nur ganz kurz, viele der Leser und Hörer kennen das jetzt vielleicht gar nicht, dieses Modell. Magst du noch ganz kurz erklären, was dieses Modell ist? Also ich kann es dann auch gerne das Buch verlinken dazu.
Ja, das Innovationsmodell ist eigentlich ein ganzheitlicher Innovationsprozess, der jetzt da von der Innovationsstrategie über die Entwicklung vom Innovationsprojekt bis zur Markteinführung und dann ins Lifecycle-Management übergeht und vom Lifecycle-Management dann eigentlich wieder zurück in die Innovationsstrategie einen Zyklus bildet. Und es ist so aufgegliedert, dass man halt sagt, okay, es gibt dort jeweils einen Zyklus für inkrementelle Innovationen, es gibt einen Zyklus für progressive Innovationen, es gibt einen Zyklus für radikale Innovationen. Und von inkrementell bis radikal wird der Prozess halt immer größer und umfassender, weil je nachdem halt auch das Risiko steigt und meistens auch die Budgethöhen steigen.
Das Ganze ist ja auch aufgebaut wie so ein bisschen U-Bahn-Fahrplan, schaut sie im ersten Moment aus. Also so quasi der Fahrplan durch die verschiedenen Arten der Innovation.
Kann man so sagen,
so Schritt für Schritt. Wie gesagt, ich verlinke das dann auch noch dazu, weil ist vielleicht für viele auch interessant, wie dieses Grazer Innovationsmodell da auch ausschaut. Das heißt, genau, ihr durchläuft diese, eben diese verschiedenen Bewertungsstufen und dann wird es ja freigegeben.
Genau.
Schritt für Schritt wahrscheinlich. Also ihr müsst dann immer wieder Ergebnisse liefern, um dann wieder in den nächsten Step zu kommen wahrscheinlich.
Genau, so ist es. Und da ist es eigentlich, je nach Stufe im Prozess, fängt man mal klein an, also wenn das jetzt einmal eine erste Idee ist und der erste Ansatz ist, dann ist die Entscheidungsfreigabe meistens beim Abteilungsteamleiter, beziehungsweise, also das ist dann typischerweise bei mir und bei unserem Produktmanager, also dass wir da quasi die Kundenseite vom Produktmanagement und die technologische Seite vom Innovationsmanagement dann damit mit einfließen lassen in die Sichtweise, in die Bewertung von der Idee. Je größer das Ganze dann wird und je mehr Budget dafür halt notwendig ist, desto größer wird die Entscheidungsrunde natürlich auch. Also das heißt, die nächste Entscheidungsstufe ist dann typischerweise schon die eine Geschäftsführungsseite, würde ich jetzt einmal sagen. Also mein direkter Chef ist ja die technische Geschäftsführung. Das ist dann so quasi die nächste Freigabeebene und die letzte Freigabeebene, wenn es dann wirklich in die Projektumsetzung und die größte Budgetfreigabe geht, ist dann die Managementrunde, wo dann quasi alle Bereichsleiter und die Geschäftsführung darüber entscheiden.
Wie läuft es ab, wenn du in so eine Runde gehst? Präsentierst du deine Idee? Pitchst du die, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt? Wie läuft es ab?
Naja, zu dem Zeitpunkt, wenn die Managementrunde stattfindet, ist das Projekt schon sehr konkret. Also das heißt, man ist da ungefähr auf einer Förderantragsebene für ein Innovationsprojekt. Das heißt, es gibt eine State-of-the-Art-Recherche, es gibt mögliche Projektlösungsansätze, es gibt entsprechendes Konzept, wie das Konsortium vom Projekt ausschaut, welche Partner ich dafür brauche, ich weiß, welche Budgets dafür notwendig sind, ich weiß, wie lange das ungefähr dauert. Also das ist schon sehr, sehr detailliert ausgeführt, sobald ich in die Managementrunde gehe. Es gibt dann, oder es ist dann halt auch notwendig, dass man die entsprechenden Businessplan-Daten hinterlegt. Also das kann schon mal bis zu einer Stunde dauern, so eine Präsentation, wenn das wirklich um die Budgetfreigabe für ein Projekt geht.
Jetzt hast du gesagt, gerade durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das heißt, durch das Reden mit Netzwerkpartnern, Forschungseinrichtungen, Universitäten, wie auch immer, entstehen einfach so erste Ideen, die dann einfach immer wieder dann vielleicht größer werden, wenn man merkt, da liegt Potenzial dahinter. Wie wichtig sind die Ideen von Mitarbeitern?
Natürlich sind sie auch wichtig. Also Mitarbeiterideen darf man nie vernachlässigen. Thema Richtung Innovationsmanagement bei Mitarbeiterideen ist allerdings, dass diese Ideen sich sehr auf operative Themen beschränken. Sprich, wenn der Mitarbeiter an der Anlageoberfläche ist, dann werden sie die Ideen an die Oberflächen, an der Oberfläche orientieren einfach. Das heißt, die Relevanz für Innovation ist meistens sehr gering bei der Idee.
Das heißt, es geht dann da ins Produktmanagement zum Thema inkrementelle Innovation.
Beziehungsweise wird dann, also bei uns ist Produktmanagement Richtung Markt orientiert und bei uns ist das Thema KVP Richtung Technik orientiert und das geht dann Richtung KVP.
Okay.
In den meisten Fällen.
Und KVP ist nicht im Innovationsmanagement angesiedelt?
Ist auch extra. Das ist im Qualitätsmanagement angesiedelt.
Okay, also da hat es eine ganz klare Trennung zwischen KVP, Innovation und da wieder in radikale Innovation zu inkrementeller Innovation.
Genau so ist es. Also auch wieder die inkrementellen Sachen sind wieder beim KVP drinnen. Wenn es jetzt da um ganz neue Technologien geht, die für die Produktion oder Technik relevant sind, dann ist es wieder bei mir.
Mhm,
also das sind immer die inkrementellen Sachen sind quasi ausgelagert.
Okay. Ich möchte mit dir noch ein Thema ansprechen. Wir haben vorher noch kurz gesprochen über dieses Thema Ressourcen. Jetzt hast du ja ein Innovationsteam, das ja auch Tagesgeschäft macht. Ja. Wie oft trefft ihr euch oder habt ihr da so regelmäßige Runden? Wie schaut der Alltag eurer Innovationsabteilung aus?
Also grundsätzlich haben wir ein zweiwöchentliches schon fix. Wo quasi einfach stundenlang jeder erzählt, woran er gerade arbeitet, wo es gerade die Themen sind, wo eventuell gerade Herausforderungen sind. Ja, einfach kurzes Status-Update, damit jeder Bescheid weiß, was die anderen tun. Das kann man mal als Fixpunkt betrachten. Dann gibt es typischerweise zu den Projekten immer wieder laufende Abstimmungen, sei es jetzt regelmäßig oder unregelmäßig, je nach Bedarf. Das ist dann so ein Thema. Ja, das ist so die hauptsächliche Kommunikation, würde ich mal sagen.
Wie wird eine Innovationsabteilung wahrgenommen? Ja? Jetzt hast du natürlich in deinem Innovationsteam verschiedenste Bereiche. Also da reden wir ja von Mitarbeitern, die ja eigentlich auch aus dem operativen Geschäft kommen.
Genau.
Die ja an der Basis sind quasi. Ja? Wie gehen die damit um, wenn die sowas hören? So, ja, was macht ihr da eigentlich? Und das ist ja Spielen mit Lego wird da oft verglichen, wenn Innovationsabteilungen mit Lego auch arbeiten. Ja. wie ist das für deine Mitarbeiter im Team?
Nicht immer leicht, würde ich jetzt mal sagen. Aber die haben einfach auch so ein bisschen die Mentalität und die Hartnäckigkeit. Also meine Mitarbeiter sind überwiegend schon sehr, sehr lange im Unternehmen. Also ich glaube Minimum 15 Jahre. Bis auf einen Holzwissenschaftler, der ist noch sehr jung, der ist aber auch schon 3 Jahre jetzt da bei mir. Oder über 3 Jahre? Ich glaube über 3 Jahre sogar schon. aber die wissen einfach schon, wie sie mit anderen Kollegen umgehen müssen, wie sie argumentieren können oder auch nicht argumentieren müssen und ihre Sachen einfach ordentlich erledigen dann.
Okay.
Also die kommen damit ganz gut zurecht, sagen wir es mal so. Und viele dieser Bemerkungen über die Innovationsabteilung laufen nicht direkt.
Okay, also die hört man dann so hin.
Genau.
Mal, ja.
Okay. Das ist das typische Gerüchte-Küche-Thema einfach dann.
Der Flurfunk, der funktioniert.
Genau,
ja.
So ist es.
Wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Zeit im Innovationsmanagement, was waren denn so die größten Hindernisse und Stolpersteine? Und was hast du daraus gelernt?
Ich habe ja vorher erzählt, dass unser Innovationsprozess, den wir zu Beginn gehabt haben, diverse Schwächen aufgewiesen hat. Und eines dieser Schwächen war, dass in dem Prozess die Aufbereitung von Marktdaten für ein Innovationsprojekt, bevor man dieses Projekt startet, unzureichend verankert war, sagen wir es mal so. Das heißt, wir haben Innovationsprojekte mit dem Prozess gestartet, wo eben nicht ganz sicher klar war, ob dafür wirklich ein Kundenbedürfnis existiert. Weil Kundenbefragungen zum Beispiel nicht gemacht worden sind. Es hat zwar einen groben Businessplan-Rahmen gegeben, der in dem Prozess verankert war, aber gerade solche Themen wie Red mit 10 Kunden und frag einmal, ob das Konzept interessant war, war da drin nicht verankert. Überschneidet sich ja ein bisschen mit dem Thema, wir reden nicht über Innovation nach außen. Damals. Und das Resultat daraus war, dass ich mit, wie ich die Abteilung übernommen habe und halt auch die Projekte, die dort angestartet worden sind, dass ich Projekte dann im Laufen gehabt habe, die zu 90% fertig waren, technologisch soweit fertig. Und wo es dann darum gegangen ist, dass man quasi nochmal eine finale Schleife für einen Businessplan zieht, dort dann quasi ein Konzept für die Marktentführung macht und dort dann halt mit Kunden redet und dann drauf kommt, eigentlich will das keiner. Oder okay, es interessiert keinen. Oder den wir gedacht haben, dass der Kunde ist, der gibt das Geld nicht. Der taugt sich zwar drüber, aber der hat keinen Einfluss auf die Entscheidung. Also solche Themen sind dann auf einmal aufgetaucht. Das ist ein großer Stolperstein gewesen. Was wir aber mit dem Innovationsmodell jetzt da relativ gut quasi kompensieren können, muss ich sagen. Und wo uns auch dieser Paradigmenwechsel bezüglich öffentliches Reden über Innovation, über Innovationskonzepte sehr entgegenkommt. Das Thema ist halt natürlich, wenn ich jetzt da über Innovationsprojekte reden möchte mit Kunden, muss ich mir halt Leute aussuchen, die vertrauenswürdig sind. Und jetzt nicht sofort zum nächsten Konkurrenten gehen und dann alles aus sie plaudern. Weil das ist halt dann auch wieder ein anderes Thema. Schaffst du es wirklich, dass du mit 10 Kunden eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnest, ohne dass du gleich vortrennen? Also in unserer Branche ist es halt ziemlich noch so ein Thema. Also du willst eine Geheimhaltungsvereinbarung? Wieso?
Also basiert sehr viel auf Vertrauen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie kommt ihr dann zu den Kunden? Was macht ihr da? Sind das eure bestehenden Kunden oder eben jeweils aus der Zielgruppe wahrscheinlich ja auch? Ja?
Also und bei uns ist ein bisschen schwierig der Begriff Kunde. Der Begriff Kunde ist bei uns hauptsächlich ja der Partner, der für uns vertreibt. Also wir vertreiben ja nicht direkt, das heißt bei uns läuft alles über eine Partnerstruktur. Das sind Bodenleger, Monteure, Tischler in diese Richtung. Und die haben dann wiederum den direkten Kundenkontakt. Aber wenn es jetzt da gerade darum geht, dass wir solche Innovationskonzepte besprechen, haben wir jetzt da im Moment einmal auf diese Partner zurückgegriffen, weil die ein bisschen so die konglomerierte Kundenmeinung mit sich bringen. Und da ist dann die Vertrauensebene relativ gut, kann man mal so sagen.
Es sind ja bestehende Partner, mit denen ihr wahrscheinlich schon über viele Jahre meistens ja schon zusammenarbeitet.
So ist es, genau. Und wenn es dann um Themen geht, die einfach weiter weg sind, also ein Thema bei uns ist auch das Thema Sensoren, dann reden wir halt auch mit einem Äquivalent dazu, dass man sagt, okay, statt dem Bodenlegerpartner redet man halt zum Beispiel mit einem Smart-Home-Anbieter, der dann für seinen Bereich wieder diese konglomerierte Kundenmeinung mit sich bringt. Was wir dann aber trotzdem jetzt da zusätzlich in Zukunft noch anstarten möchten, ist auch, dass man sagt, okay, wir kriegen auch Endkonsumentenmeinungen dazu. Das ist allerdings halt, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, dass man dann sagt, es ist oberflächlich genug, dass jetzt nicht genau die Details vom Projekt rausgeplaudert werden und es ist tief genug, dass ich noch genug Infos für mein Projekt rauskriege. Da sind wir jetzt aber gerade noch beim Lernen, sag ich mal.
Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das war ein Hindernis, da haben wir wahnsinnig viel daraus gelernt, beziehungsweise so im Nachhinein würdest du das heute anders machen?
Ein wesentliches Thema, fällt mir jetzt gerade noch ein, ist das Thema Anforderungen. Wenn man mal eine Projektidee so weit konkretisiert hat, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein schöner runder Rahmen, ich habe die Zielsetzung definiert, wo ich grob hin will, ich habe meine USPs ungefähr definiert, mein Projektkonsortium. Es kommen immer mehr Anforderungen dazu. Immer. Egal zu was für einem Zeitpunkt, sobald die Budgetfreigabe für dieses Projekt vorhanden ist, werden die Anforderungslisten immer länger und länger und länger. Und das müssen wir noch können und das soll es auch noch können. Und nein, für den Markt müssen wir unbedingt das noch erfüllen. Und das wird dann zu der eierlegenden Wollmilchsau. Und das Thema ist irrsinnig hart abzugrenzen, dass man sagt, okay, nehme ich diese Anforderungen mit auf, weil ich es vorher vergessen habe. Oder nehme ich es nicht mit auf, weil ich sage, okay, ich muss irgendwo meinen Schlussstrich ziehen und sonst wird es zu viel.
Dieser Perfektionismus, alles reinzupacken, was
genau so ist es. Geht, und gell? Dann wird es ein Projekt, das so groß wird und eigentlich müsste ich mit irgendwas Kleinem viel schneller zum Vorn kommen, weil das andere Thema ist halt auch, wenn ich jetzt so ein großes Projekt mache, das ist jetzt auch gerade so ein aktuelles Thema von uns, ist natürlich das Einführungs-, also wenn das eine radikale Innovation ist und so ein großes Projekt ist, ist das Risiko für die Markteinführung schon relativ groß. Also man muss relativ viel Euro für die Umsetzung in die Hand nehmen, was dann natürlich ein großes Risiko bedeutet und mal eine sehr große Hürde darstellt, weil auch wenn wir jetzt ein Großunternehmen sind, dass wir jetzt einmal schon schnell wenigstens eine Million locker machen, ist halt auch nicht der Fall.
So Risikokapital, wenn es nichts ist, mein Gott, ja.
Genau, das spürt es dann bei uns auch nicht, dass wir das so einfach verkraften. Mhm. Und da ist so auch wieder rückwirkend betrachtet das Thema, dass man sagt, okay, auch wenn es eine radikale Innovation ist, zu versuchen, auf das absolute Minimalprodukt runter zu skalieren, wo auch das Markteinführungsrisiko minimal ist, aber ich dann dadurch einfach einmal die ersten Erkenntnisse für das Projekt rauskriege, der bessere Vorgehensweg, würde ich jetzt einmal so sagen.
Das ist ja so dieses Thema MVP, ja, also dieses minimal überlebensfähige Produkt quasi, ja, mit dem man rausgeht, das man testet, um einmal schnell daraus zu lernen, auch mal vielleicht schnell zu scheitern. Da spricht man ja immer von diesem Fail Forward. Mhm. Wie schaut das bei euch aus? Also geht sie wirklich so mit ersten schnellen Prototypen dann raus, um das einmal zu testen?
Bis dato haben wir es noch nicht gemacht. Mhm. Das ist jetzt etwas, was wir unbedingt machen wollen, weil wir eben gerade dabei sind, dass wir so ein Riesenprojekt haben und das aber eigentlich nicht umsetzen können, weil das Risikokapital nicht da ist. Mhm. Und wir wollen von diesem Riesenprojekt einfach jetzt den Ableger entwickeln. Und das Thema, was wir dort jetzt gemacht haben, ist einfach, dass wir gesagt haben, okay, was sind die einzelnen USPs? Da haben wir zum Beispiel 3 USPs drinnen. Mhm. Und auf welchen fokussieren wir uns im ersten Schritt einmal? Und machen wir mal mit minimalem Aufwand, oder versuchen mit minimalem Aufwand einmal ein Produkt daraus zu generieren. Mhm. Das ist jetzt unsere aktuelle Vorgehensweise. Auf der anderen Seite, wieder in diesem Projekt Woodcar. Anderes Beispiel ist es eben so, dass wir dann einfach ein Schaustück gebaut haben, das noch nicht ganz den technischen Fertigungsmöglichkeiten entspricht, sondern einfach mal jetzt so ausschaut, dass es einfach mit Holz verbaut ist und dass es zum Präsentieren geht einfach. Mhm. Und dieser Partner, für den wir das gebaut haben, redet jetzt einmal mit seinen Kunden drüber, ob das für die interessant ist. Also dessen Ziel war es einfach, dass man sagt, okay, er hat ein Produkt, das er mal seinen Kunden präsentieren kann, mit denen er drüber reden kann, ob das für seine Kunden überhaupt interessant ist. Und wenn dieses Go kommt, das ist für seine Kunden interessant, dann machen wir quasi diese nächste Entwicklungsschleife, wo wir uns überlegen, welche Prozesse braucht man dafür, welche Materialien müssen genau dafür verwendet werden und wie kann das Ganze funktionieren.
Mhm. Wenn du es nur so zurückschaust, was waren die Erfolgsfaktoren? Was sagst du, das war gut, dass wir es gemacht haben, das war wichtig, dass wir es gemacht haben, weil deswegen sind wir heute dort, wo wir heute sind?
Was wir immer sehr gut gemacht haben, war die technische Projektkonzeption. Also das haben wir immer sehr gut gemacht, sei es jetzt da von der Definition des technischen Problems über die Variantenbildung der möglichen Lösungen, über die Konsortiumsbildung, welches Know-how brauche ich dafür. Das hat immer sehr gut funktioniert und also diese Projekte haben auch also von der Abwicklung her ganz gut funktioniert. Mhm. Auch wenn es jetzt diverse technische Hürden gegeben hat, auf die man vorher nicht gedacht hat, das ist halt einfach das technische Risiko, was man dabei hat, das hat immer funktioniert. Und in dem Zusammenhang war einer der Erfolgsfaktoren einfach, dass wir uns sehr breit aufgestellt haben mit diesem Projektkonsortium. Also dass wir nicht gesagt haben, okay, nein, das schaffen wir jetzt alles selber, sondern dass wir uns einfach das entsprechende Know-how hinzugezogen haben.
Das heißt, ihr habt euch überlegt, wen braucht man dafür, welche Kompetenz,
genau,
was müssen wir klären und wen haben wir dafür?
Genau so ist es. Also das hat immer sehr gut funktioniert.
Jetzt dort noch mal ganz kurz eingehakt, bevor wir weitermachen mit den Erfolgsfaktoren. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Bereich Finance gehst, also Finanzen und Controlling gehst und sagst, na, wir haben da jetzt einen Businessplan, den müssen wir jetzt berechnen, ich möchte mit dir da drüber schauen, brauche dein Expertenwissen. Das bedeutet ja, der braucht ja auch wieder Ressourcen dafür. Ja. Wie funktioniert das? Weil so ein Businessplan, der dauert ja auch ein paar Stunden, das ist ja nicht innerhalb von 5 Minuten erledigt.
Genau,
ja. Wie funktioniert das, dass der dann die Zeit dafür hat, sich damit zu beschäftigen?
Im Grunde genommen ist die Zeit nicht verfügbar. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es um diese Businessplan-Kalkulationen geht oder dass man sagt, okay, es werden mehr Ressourcen aus dem Unternehmen eingebunden, gibt es eine unternehmensweite Freigabe quasi dafür. Sobald das Budget freigegeben ist, ist dieses Projekt fixiert. Oder zumindest dieser Schritt des Projektes. Und damit auch quasi der Ressourcenbezug von anderen Abteilungen.
Buchen die dann Stunden auf eine Kostenstelle oder was? Oder?
Nein, das nicht. Das ist einfach... Wenn ich jetzt sage, okay, es geht um diese Kalkulationen von Finance and Controlling, dann geht es da um 2 Talks zum Beispiel oder so, oder 3 Besprechungen zum Beispiel, und dann wird das einfach mit eingebunden.
Okay.
Also das ist schon quasi in den Gemeinkosten mit enthalten für Innovation.
Und das läuft dann einfach bei Abstimmung, dass man sagt, du, das bräuchte ich jetzt.
Genau, und dass man dann sagt, okay, ja, sie haben gerade Monatsabschluss, jetzt ist gerade blöd, oder jetzt ist Jahresabschluss, jetzt ist ganz blöd.
Also man nimmt da schon Rücksicht dann auch und sagt, okay, dann machen wir es halt eine Woche später.
Genau, so ist es. Also es ist schon ein Thema, Innovation ist ein Bittsteller bei anderen Abteilungen. Also es ist zwar, die Innovation ist freigegeben oder das Projekt ist freigegeben, aber ich musste mich trotzdem nach anderen Abteilungen richten, weil Tagesgeschäft geht über Innovation. Also auch wenn ich jetzt in der Produktion Mitarbeiter brauche, um einen Prototypen zu bauen, muss das entsprechend eingeplant werden. Es muss in der Arbeitsvorbereitung rechtzeitig in den Tagesablauf hineingebracht werden. Und es ist halt nicht immer leicht. Und wenn dann irgendein kurzfristiger Auftrag reinkommt, Kundenauftrag, dann müssen wir halt zurückweichen. Das gehört dazu.
Das heißt, ihr geht dann hin zur Arbeitsvorbereitung, zur Produktion und sagst, du, da bräuchte man das jetzt, wie und wann schaffen wir das quasi?
Genau,
okay. Ja, was für Erfolgsfaktoren siehst du aber noch? Gehen wir nochmal zurück zu dem Thema Erfolgsfaktor. Zurückblicken, was sagst du, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre es schwieriger gewesen.
Also wenn das Innovationsthema an sich nicht auf oberster Ebene verankert gewesen wäre, wäre es gar nicht gegangen. Das ist dann der massivste Erfolgsfaktor überhaupt. Wenn quasi die Eigentümer bzw. die Geschäftsführung nicht dabei sind, funktioniert es nicht. Also da, ohne das geht es nicht. Und du brauchst halt auch einfach einen, wie heißt das so schön, einen Machtpromoter, was wir da so toll gelernt haben damals im Innovationsmanagementstudium, wo einfach dann andruckt wird und geschoben wird, dass man sagt, okay, da geht auch was weiter mit den Innovationsansätzen.
Der sagt, wie wichtig das ist und dass man es machen sollte und so. Also wirklich das Thema immer wieder anspricht und promotet und einmal ein Machtwort spricht quasi.
Genau, ja. Und das halt auch zum Teil dann einfach durchdruckt.
Jetzt so abschließend, ja. Wenn du jetzt mit einem zukünftigen oder mit einem Innovationsmanager eines Traditionsbetriebes sprechen würdest, ja, der zu dir sagt, ja, er ist jetzt gerade eingestellt worden, er möchte jetzt das Thema Innovation beginnen im Unternehmen, welche Tipps würdest du ihm mitgeben?
Seinen Auftrag genau zu definieren. Also mal ein wesentlicher Punkt. Also so wie es bei uns definiert ist, inkrementelle Produktentwicklungen sind beim Produktmanagement, inkrementelle Prozessentwicklungen sind beim KVB. Alles, was dazwischen ist oder was drüber ist, ist bei mir, dass er den Auftrag für sich ganz klar abgrenzt. Was für Innovationen soll er entwickeln? Soll er einfach seine Produktpalette weiterentwickeln, sollen das radikale Entwicklungen sein, sollen das eher progressive Entwicklungen sein, wie ist die Risikobereitschaft diesbezüglich im Unternehmen, also dass es diesen Arbeitsrahmen sehr genau abzustecken, wenn möglich die große Zielsetzung von Unternehmen mit einfließen lassen, also die Unternehmensstrategie, in welchen Märkten wollen sie wachsen, also das mit hineinfließen lassen in diesen Rahmen, wo er drin arbeiten soll. Ja, diese Rahmenbedingungen sind so die wesentlichsten Faktoren. Da gehört dann auch dazu, okay, wie gehe ich mit Kommunikation nach außen um bezüglich Innovation, wie gehe ich mit Einbindung anderer Mitarbeiter um, wie mache ich das? Also da gibt es auch ganze Listen mit Rahmenbedingungen an Faktoren, die da mit reinspielen, einfach damit man seinen Arbeitsbereich optimal abgrenzen kann. Und ein Thema ist dann halt auch, dass er sich im Unternehmen Verbündete sucht. Das klingt jetzt ein bisschen so Kriegsmodus oder so, aber es ist ein wesentlicher Punkt, dass er herausfindet, okay, wer ist begeisterungsfähig für Innovation im Unternehmen und auf wen kann er zählen, dass er den mit einbinden kann in seine Projekte. Und Also da macht es natürlich Sinn oder ist es natürlich ganz schwierig, wenn man frisch in ein Unternehmen kommt. Aber wenn man sich schon ein bisschen zurechtgefunden hat im Unternehmen, weiß man meistens, auf wen man so zugehen kann, wen man verlässlich um Rat bieten kann und wen man einbeziehen kann, dass man sich aus den verschiedensten Bereichen einfach Leute sucht, die innovationsbegeistert sind und die man mit hineinzieht. Mhm. Das sind so die wesentlichsten Sachen einfach.
Und womit soll er dann starten? Weil viele fangen einfach mal an, entweder einen Ideenworkshop zu machen oder einen Innovationsprozess zu entwickeln. Das sind so oft zwei erste Startpunkte, die ich so erlebe. Ja. Was ist so dein Rat? Womit sollte der dann starten?
Innovation, ein Ideenworkshop ist einmal sicher nicht schlecht, dass man mal sagt, okay, wo ist die Baseline? Das sind dann sie oft die, aber allerdings die No-Na-Ideen, würde ich mal sagen. Die, was schon lange so irgendwo im Unternehmen herumschwirren, die, was so nett wären, aber halt entweder noch nicht umgesetzt worden sind oder einfach zu groß waren oder lieber doch nicht. So in der Richtung, dass man einfach mal die Baseline da quasi hineinbringt und ein bisschen Know-how gewinnt, wo die Leute so herumdenken. Gibt da ein bisschen drüber Aufschluss, glaube ich, wie so das Innovationsmindset vom Unternehmen ist. Also wenn man dann so einen Ideenworkshop macht, sollte man auf jeden Fall so unternehmensweit Mitarbeiter einbinden. Und gibt dann halt auch schon eben diesen Aufschluss drüber, okay, denken die eher radikal oder denken die eher, wie schaut die nächste Vorfirma im Paket aus?